Logos. Theologie und Leben.
Es gibt etwas in uns, das größer ist als unsere Persönlichkeit, unsere Lebensgeschichte oder unser Ensemble von Rollen, in denen wir uns im Alltag aufhalten. Und es lohnt sich, diesem größeren Ganzen auf die Spur zu kommen, um zu hören, was es in uns gibt.
Was glauben Sie? Johannes Kaup im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Silvester Walch. Der 1950 in Berchtesgaden geborene Psychotherapeut Silvester Walch hat sich schon in seinen Jugendjahren für die hellen und dunklen Seiten der menschlichen Seele und ihre Entwicklung interessiert. Walch studierte an der Universität Salzburg Psychologie, Psychopathologie, Psychiatrie und Philosophie. Mehrere Jahre lang leitete er ein Fachkrankenhaus für Suchtkranke in Bolsterlang. Danach machte er sich selbstständig, wurde Ausbildner für Psychotherapie und Supervisor sowie Berater für psychotherapeutische Kliniken in freier Praxis in Oberstdorf. Walch war zeitlebens an einer Integration von Psychotherapie und Spiritualität interessiert. Er verfügt über eine langjährige Meditationspraxis und entwickelte einen kulturübergreifenden spirituellen Weg, in dem seelische Heilung und geistige Praxis verbunden werden. Eines der Spezialgebiete des transpersonalen Psychologen ist holotropes Atmen nach Stanislav Grof. Seine Bücher Subjekt und Realität, Dimensionen der menschlichen Seele, Vom Ego zum Selbst und zuletzt Die ganze Fülle deines Lebens haben eine breite Leserschaft gefunden. Walch lebt mit seiner Ehefrau, der Psychotherapeutin Edeltraut Walch, mit der er zwei erwachsene Söhne hat, in Oberstdorf im Allgäu. Johannes Kaup hat Silvester Walch für seine Logos-Reihe Was glauben Sie zum Gespräch gebeten.
Silvester Walch, Sie sind 5 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Berchtesgaden geboren worden. Ihre Mutter, eine Sudetendeutsche, war auf der Flucht und hatte dort ihren Vater kennen und lieben gelernt. Sie wuchsen als Familie zunächst in einer Flüchtlingsbaracke auf. Später machte die Mutter dann ein Lebensmittelgeschäft auf. Sie haben mit 8 Jahren da schon mitgeholfen.
Ja.
Mich würde interessieren, was Sie damals so stark geprägt hat, dass Sie Ihr weiterer beruflicher Weg dann in die Psychotherapie geführt hat.
Ja, erstmal muss man sagen, diese ersten 4 Jahre in der Flüchtlingsbaracke war einerseits natürlich auch ein Stück Geborgenheit. Wir haben zu viert in einem Zimmer gewohnt, aber andererseits habe ich das auch relativ eng erlebt und wurde mit allen Problemen, die dort aufkamen, auch konfrontiert. Mein Vater ein Oberbayer, meine Mutter eine Sudetendeutsche. Da kann man sich auch vorstellen, dass das ganz unterschiedliche Mentalitäten sind. Wenn man so diese Erfahrungen hautnah erlebt, praktisch nur in einem halben Meter Abstand vielleicht, dann wird man sensibel auch für das, was seelische Konflikte, psychische Probleme auch ausmacht. Und ich glaube, dass dort schon eine Wurzel meiner späteren Tätigkeit lag. Ich kann mich noch gut erinnern, wie wir dann in eine eigene Wohnung umgezogen sind. Ich habe zunächst einen großen Luftsprung gemacht. Das waren am Ende dann für uns dann zu viert, als meine Schwester noch auf die Welt kam damals, waren das dann 2 Zimmer, die wir miteinander hatten. Wir mussten immer noch entweder in der Küche mit schlafen oder im Schlafzimmer mit. War auch außerordentlich eng, aber es war doch eine Befreiung angesichts dessen, was ich in der Flüchtlingsbaracke einerseits erfahren durfte und andererseits erleben musste.
Sind Sie religiös erzogen worden? War das Ihren Eltern wichtig?
Ja, hier haben wir auch wieder diese 2 Aspekte. Meine Mutter war gläubig, wie auch diese ganze sudetendeutsche Familie. Mein Vater hat es mit dem Glauben jetzt nicht so ernst genommen. Der ging zwar mal auch in die Kirche mit, aber meistens nur zur Wandlung, weil er dachte immer, das ist das Wichtigste und nachher können wir ins Wirtshaus gehen. Also. Aber mein Vater hat das Ganze wieder entkräftet durch seinen Lebensstil, durch die Art und Weise, wie er darüber sprach und wie er diese Dinge auch gar nicht so ernst nahm.
Mit 18 Jahren waren Sie nach außen hin ein ganz normaler oberbayerischer Bub, ja, der gern mit den Mädchen ausging, leidenschaftlich Fußball gespielt hat. Vermutlich waren Sie entweder Fan vom TSV 1860 München oder vom Rivalen Bayern München.
Ja, ich war Fan von 1860 München, bin es auch heute noch.
Obwohl es in der zweiten Liga ist, sozusagen.
Ja, ich habe auch schon die dritte Liga und die Bayernliga mitgemacht. Ich bin da durch ein Stahlbad gegangen und wenn man durch diese Krisen hindurchgeht, dann kann einen so schnell nichts mehr umhauen.
Aber jedenfalls, wenn wir so zurückkommen auf die 18 Jahre, mit 18 Jahren, haben Sie dann sich mit Yoga und mit Meditation beschäftigt. Warum und welche Welt hat sich dadurch Ihnen geöffnet?
Mich hat immer interessiert, wo Menschen so unterschiedlich sind. Warum ist der eine jetzt, wo nicht der andere ist ruhig? Warum ist der eine Alkoholiker und der andere ist ein rechtschaffener Mensch, der mit Problemen jetzt scheinbar wenig zu tun hat, so nach außen gesehen. Und mir hat es immer interessiert, was macht es aus, dass Menschen so unterschiedlich sind. Das war das eine. Das andere ist, ich hatte damals schon in jungen Jahren manchmal Eingebungen oder Erfahrungen, die über dieses normale Bewusstsein hinausgehen. Ja, beispielsweise mal eine Mathematik-Schulaufgabe vorausgesehen. Das war so, dass unser Mathelehrer damals aus 100 Abituraufgaben wussten wir, dass er eine davon auswählt. Und ich habe genau gewusst, die wird er auswählen. Ich habe es meinen Schulkollegen allen erzählt.
Tatsächlich, haben die gesagt, der spinnt?
Ja, nee, die haben das angenommen, weil die schon ein bisschen wussten, dass ich auch mich mit solchen Dingen beschäftigte. Und dann war es so, dass wir einen Notendurchschnitt von 1,3 hatten in der Klasse und der Mathelehrer war außerordentlich erstaunt darüber. Das war das eine. Das andere war, ich litt damals auch unter einer Stirnhöhlenvereiterung und bin mit herkömmlichen Methoden eigentlich nicht gesund geworden. Und dann habe ich nach anderen Methoden Ausschau gehalten. Und mir ist das Buch von Gesudian, Sport und Yoga, in die Hände gefallen und habe dann diese Übungen auch praktiziert. Später bin ich sogar dann mal auch zu ihm gefahren. Und da hat es dann eigentlich begonnen, dass ich mich auch damals für fernöstliche Philosophie interessierte, für die großen Fragen des Seins, obwohl ich selber noch sehr jung war, woher kommen wir, wohin gehen wir, was macht Menschsein aus, was bedeutet Sterben, gibt es ein Leben nach dem Tod oder nicht, und habe mich dann auch mit dieser Art von Literatur beschäftigt. Und es war für mich immer so ein Weg, einerseits dieser einfache Bub zu sein, wie Sie vorher gesagt haben, der sozusagen in einem sehr einfachen Elternhaus, wo Bildzeitung oder Jerry Cotton herumgelegen sind, und andererseits mir selber dann, beginnend eigentlich so mit 14, 15 Jahren, dann auch Bücher besorgt zu haben, die mich hingetragen haben zu diesen größeren Fragen, die auch die Menschen immer wieder beschäftigen. Und das war so der Hintergrund des Ganzen.
Sie haben auch begonnen, sich für esoterische Theorien und Praktiken zu interessieren, wie man Ihrem Buch Dimensionen der menschlichen Seele entnehmen kann. Sie sagen über sich, dass Sie parapsychologische Phänomene erlebt haben. Ich gebe zu, dass ich solchen Erfahrungen ein bisschen reserviert gegenüber bin, aber muss auch zugeben, dass Sie nicht der Erste sind, der mir davon erzählt. Also wie erklären Sie sich solche Erfahrungen?
Ja, ich glaube, dass es schon eine Wirklichkeitsebene jenseits von Raum und Zeit gibt. Ich glaube, dass unsere Art der dreidimensionalen Wirklichkeit eine Form von Wirklichkeit darstellt und dass es einen weit größeren Bereich gibt. Und ich glaube, dass parapsychologische Phänomene oder nicht kausale Korrelationen, wie man auch sagen würde, also wo Dinge zusammenfinden, die man eigentlich nicht über die Sinne so genau wahrnehmen kann, dass das wie ein Eintauchen in eine andere Wirklichkeitsebene darstellt. Dass unser Bewusstsein dazu in der Lage ist, dazu fähig ist, Ich könnte Ihnen da noch ein, zwei, drei Ereignisse erzählen, die mich dann sehr geprägt haben.
Zum Beispiel?
Später,
eins,
ja. Was beispielsweise arbeitete ich eine Zeit lang in der Psychiatrie und hatte mit einer Frau zu tun, die ihre zwei Kinder umgebracht hat, ihren Mann schwer verletzt hat. Diese Erfahrungen, die für sie sehr dramatisch waren, sie war psychotisch erkrankt und hat es sozusagen in einem Wahn ausgeführt, diese Taten. Und diese therapeutische Beziehung ist natürlich über die Zeit gewachsen und auch eng geworden. Und einmal an einem Pfingstsonntag, ich weiß es heute noch genau, sitze ich mit meiner Frau am Frühstückstisch und plötzlich höre ich einen Hilferuf von dieser Frau. Und dann sage ich zu meiner Frau, da ist doch gerade was passiert. Ich fahre schnell in die Psychiatrie rauf, obwohl ich frei gehabt hatte.
Hat sie den Hilferuf auch gehört?
Nein, hat sie nicht gehört. Das habe ich in mir wahrgenommen. Und dann habe ich gesagt, ich muss dorthin fahren und fahre dorthin. Und dann komme ich zum Haupteingang rein und der Pfleger ist schon auf mich zugestürzt und hat gesagt, die Frau hat sich am Weg von der Kapelle zu ihrem Zimmer auf der geschlossenen Station aus dem Fenster gestürzt, ist auf einem Rosenstrauch gelandet und ist deshalb auch nicht groß zu Schaden gekommen, hat sich die Halswirbel etwas verrenkt. Und mir war ganz klar, dass dieses Erlebnis in dem Moment, als ich das wahrgenommen habe, das zeitgleich ablief, dass das für mich bedeutet hat, das Bewusstsein ist mehr oder größer, als wir normalerweise mit unserem Alltagsverstand auch erkennen können. Und das war ja auch der Punkt, warum ich dann später auch nach Möglichkeiten gesucht habe, diese meine therapeutische Arbeit mit einzubauen.
Vorher haben Sie noch ein Krankenhaus geleitet, ja, für 85 Suchtpatienten.
Ja.
Im Alter von 32 Jahren, also
ja,
sehr früh.
Ja.
Das ist Ihnen auch dann erfolgreich gelungen. Mhm. Doch nach ein paar Jahren einer sicheren beruflichen Position, mhm, haben Sie diese Leitung wieder verlassen,
ja,
haben das aufgegeben,
ja,
und haben sich neuen Ufern zugewandt. Warum,
ja,
denn?
Ja, das war auch ein ganz spezielles Erlebnis. Ich habe einige Zeit vorher mich immer wieder mit diesen Themen, spirituellen Themen auch beschäftigt. Und ich habe Folgendes bemerkt, auch bei den Patienten in der Psychiatrie, wie auch bei Patienten in diesem Suchtkrankenhaus, dass unterhalb der Ebene ihrer persönlichen Belastungen, wenn diese Menschen etwas tiefer in sich hineingespürt haben, plötzlich sich wie ein zweiter innerer Boden aufgetan hat. Normalerweise nimmt man den in der Psychotherapie gar nicht wahr, weil man so beschäftigt ist mit diesen Turbulenzen oder mit dem Chaos oder mit diesen Problemen, die jemand hat. Was mir dort allerdings begegnet ist, ging über diese Erfahrungen hinaus. Und zwar, dass die Leute, wenn sie dann etwas tiefer zu sich selbst kamen, durch diese Schicht der großen Probleme hindurch, plötzlich auch davon sprachen, dass sie ruhig geworden sind, dass sie Frieden gefunden haben, dass sie plötzlich auch mit einer Freude in Kontakt gekommen sind. Das hielt manchmal nicht lang an, aber sie haben es gespürt und immer gesagt, was ist da drunter noch? Was gibt es noch in uns, was vielleicht unbeschädigt diese ganzen schwierigen Lebensphasen überdauert hat? Und das hat mich dann eher dann auch für die transpersonale Richtung geöffnet. Und ich bin mir heute sicher, dass ich ein Stückchen auch dorthin geführt worden bin. Das ist natürlich immer wieder auch mit unserer Einstellung und von unserer Entscheidung abhängig.
In der Logos-Reihe Was glauben Sie? Hören Sie Johannes Kaup im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Silvester Walch.
Haben Sie für dieses Etwas, wie Sie es gesagt haben, einen Namen?
Ja, ich selbst habe in meinen Büchern versucht darzulegen, dass der psychologische Begriff des Selbst vielleicht etwas zu kurz greift.
Das Selbst in der Psychologie wäre sozusagen das, was sich durchträgt durch die Entwicklung des Ich.
Genau,
also das, was identisch bleibt.
Genau, ja. Wo wir sagen würden beispielsweise, ich bin heute mit 67 oder fast 67 Jahren Silvester. Ich war aber auch vor 50 Jahren Silvester. Also da gibt es eine verkörperte Subjektivität, Besitz, das überdauert, wo ich mich selbst wieder erkenne. Und dem hat sich die Psychologie gewidmet und ist mit dem Begriff selbst auch beschrieben.
Aber das ist Ihnen zu wenig,
sage ich. Das wäre mir zu wenig. Ich habe Ihnen vorher erzählt, dass ich bei Patienten beispielsweise, wenn sie sich nach innen geöffnet haben, plötzlich mit etwas in Kontakt kamen, was über ihre Persönlichkeit ein Stückchen hinausragte, dass sie plötzlich auch Frieden gefunden haben, dass sie plötzlich auch eine Kraft gespürt haben, die sie aufgrund ihrer psychischen Probleme gar nicht mehr wahrgenommen haben. Und deshalb glaube ich, dass es im Innersten unseres Selbst auch eine Öffnung gibt, die uns mit dem Seinsganzen verbindet.
So nach dem berühmten Motto von Leonard Cohen, there's a crack in everything, that's how the light gets in.
Ja, das könnte man auf jeden Fall so sagen. C.G. Jung würde es anders nochmal formulieren. Er sagt, ein virtueller Mittelpunkt von geheimnisvoller Konstitution. Alles scheint auf dies hinzulaufen und von dort her zu kommen. Man könnte diesen Mittelpunkt ebenso wohl als Gott in uns bezeichnen. Also dieses Prinzip, was man manchmal auch in der spirituellen Literatur findet, wie der göttliche Funke in mir, bei Leibniz beispielsweise, der göttliche Funke in mir, das größere Ganze in mir, das Göttliche in mir. Ich meine, es gibt vielleicht viele Begriffe dafür, aber wenn wir uns heutzutage die unterschiedlichen spirituellen Richtungen anschauen, dann ist immer wieder die Aufforderung, geh nach innen. Und wenn wir nach innen gehen, dann kommen wir vielleicht in Kontakt mit dieser heilskräftigen inneren Struktur, die uns nicht nur inspiriert, sondern auch unsere Heilung, unsere Differenzierung, ja unsere Entwicklung mit unterstützt. Darum sage ich immer den Menschen, hör auf deine innere Stimme. Denn deine innere Stimme kann dir auch was mitteilen, was für dich gut sein könnte. Du musst sie nicht absolut nehmen, aber beziehe sie mit in das ein, was du dir ausgedacht hast. Dann kommen wir vielleicht auch dorthin, ein bisschen mehr von dem wahrzunehmen, wer wir wirklich sind.
Ich denke, dass wir uns darin einig sind, dass für eine geistige Entwicklung, persönliches Wachstum, die Entfaltung eines starken Ichs notwendig ist. Aber dieses Ich scheint gewissermaßen auf eine Schwundstufe zurückzugehen, und zwar nämlich dann, wenn dieses Ich unsicher wird, wenn es sich ängstigt, dann zeigt sich sozusagen das Ego und will sich mit Macht durchsetzen gegen andere oder wo auch immer. Ja. Sie sagen, wir müssen aber am Ego arbeiten und sprechen von einer Ego-Inventur in diesem Zusammenhang.
Ja.
Das klingt für mich ein bisschen so nach ignatianischer Spiritualität. Was verstehen Sie unter Ego-Inventur?
Wir kommen im Bereich des Egos, wenn wir Verhaltensweisen, Denkweisen sehen, die uns selbst und andere Menschen schaden. Wenn jemand nicht zuhören kann, an seinen Vorurteilen festhält, wenn jemand die Grenzen der anderen nicht respektiert, versucht, andere zu kontrollieren, zu manipulieren, um Selbstbestätigung zu erlangen, dann kommen wir im Bereich des Egos hinein. Und dieses Ego baut tatsächlich, wie die spirituellen Richtungen auch gesagt haben, eine innere Barriere gegen dieses tiefere, größere Ganze in uns auf. Deshalb lohnt es sich, diese rigiden, ego-verhafteten Strukturen zu transformieren. Es geht darum, dass wir wieder durchlässiger werden und empfänglicher für uns selbst und für die anderen.
Wie geht das Ego-Inventur zum Beispiel?
Wir merken es, wenn wir im Ego sind, werden wir hart, werden wir undurchlässig, spüren wir uns nicht mehr, können wir nicht mehr gut durchatmen. Und wo geschieht es? In welchen Situationen? Wo steht es mir im Weg? Und dann, wenn man das gemacht hat, dann kann man dann auch Schritt für Schritt vielleicht auch Möglichkeiten finden, das im Laufe der Zeit auch zu verwandeln. Und das ist mir das wichtigste Anliegen dabei. Also da geht es gar nicht so sehr um einen Beichtspiegel, sondern da geht es einfach um ein klares, wahrhaftiges Hinschauen zu sich selbst.
Und das verwandelt?
Ich glaube, dass da gerade so eine Mischung von therapeutischer Arbeit und auch praktischen Übungen in spiritueller Hinsicht sich sehr gut ergänzen können. Therapeutische Arbeit, um die unbewussten Motive zu erkunden, weil manchmal ist es ja so, dass wir gerade dann verbissen, eifersüchtig, gierig sind, wenn wir Angst haben oder wenn wir uns selber defizitär fühlen. Und diese Aspekte auch aufzuarbeiten. Aber auf der anderen Seite wissen wir auch, dass wir in Gewohnheiten feststecken. Und da können uns spirituelle Übungen wie regelmäßige Meditation, Mitgefühlspraxis, mit sich selbst und mit anderen, die Verfeinerung des Spürbewusstseins, dass wir besser nach innen spüren können, können uns dabei helfen, weicher zu werden, offener zu werden und damit auch dem Ego etwas entgegenzuwirken. Und in dem Sinn meine ich transformieren.
Silvester Walch, Sie kennen das sicherlich auch aus der Beobachtung. Viele Menschen sind heute im Modus der Selbstoptimierung. Sie wollen sozusagen das Größte aus sich herausholen, messen sich immer am Ideal und scheitern aber dann. Und wir erleben uns ja alle als endliche Wesen, ja, als zerbrechliche Körper. Also wir können scheitern, das ist auch eine Wahrheit. Wir können scheitern an uns selbst, an anderen, in Beziehungen. Jedes Gespräch, das ich führe, ist in gewisser Weise auch ein Scheitern, so gelungen es ja, in manchen Bereichen ja, genau, ist. Ja. Ja. Ein Nicht-Durchdringen, ein Offenlassen müssen und so weiter. Ja. Also vielleicht kommt es im Leben darauf an, dass wir, wenn wir schon scheitern, ja, um mit André Heller zu sprechen, dass wir empor scheitern, nach
oder
oben
bewusst scheitern.
Bewusst scheitern. Ja, ja, genau. Wie sehen Sie das? Ja?
Also Sie sprechen einen sehr wichtigen Punkt an. Ich glaube, dass dieser Optimierungswahn an einer Tatsache vorbeigeht, dass wir verletzlich sind und bleiben, dass wir sterblich sind, dass wir kränkbar sind und immer wieder auch Schicksalsschlägen ausgesetzt sind. Wir sollten angesichts dessen auch ein bisschen bescheiden bleiben, was sozusagen die Ziele unseres Lebens anbelangt. Manchmal, so wissen wir, ist gerade das Scheitern oder sind auch Krisen sehr wertvoll, weil sie uns darauf aufmerksam machen, was wir vielleicht nicht berücksichtigen in unserem Leben, weil sie neue Prioritäten setzen durch Krisensituationen. Das hilft uns vielleicht, aber wir sollten niemals aus dem Auge verlieren, dass wir als Menschen immer auch begrenzt sind, dass wir als Menschen immer auch scheitern werden, immer auch verwundbar sind.
Daran möchte ich anknüpfen. Sie schreiben nämlich, der Mensch hat sein geistiges Potenzial noch gar nicht ausgeschöpft. Wir haben nur Bruchstücke in der Hand. Wir sind noch lange nicht am Ende der Reise angelangt. Was steht denn Ihrer Ansicht nach am Ende dieser Reise des Menschen?
Also diese Frage, die ist zu umfassen, als dass ich da eine Antwort drauf geben könnte.
Was vermuten
wer,
Sie?
Wer weiß das schon?
Was vermuten Sie?
Meine Idee ist, dass wir lebendig, bewusst, authentisch, wahrhaftig, mitfühlend unser Leben leben. Und wenn wir das tun, haben wir etwas für uns getan und haben was für die Menschen und für das größere Ganze getan, für die Schöpfung getan. Ja, wir können dem Leben durchaus Vertrauen schenken, wenn wir uns auf das, was uns geschieht und widerfährt, einlassen und auch tiefer das erkunden, welche Botschaft für unser Leben da drin steckt.
Aber welche Kraft hilft uns dabei?
Nach innen gehen, sich mehr spüren lernen, sich mehr wahrnehmen lernen, dann werden wir auch ein Milieu schaffen, in dem die innere Weisheit sich besser in uns Gehör verschaffen kann und wir mehr hören können.
Silvester Walch, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
In der Logos-Reihe »Was glauben Sie?« hörten Sie Johannes Kaub im Gespräch mit dem Psychotherapeuten Silvester Walch. Sein jüngstes Buch »Die ganze Fülle deines Lebens – Ein spiritueller Begleiter zu den Kräften der Seele« ist im Verlag Fischer und Gann erschienen. Ein Hinweis: Ausgewählte Gespräche aus dieser Logos-Reihe sind nun in Buchform nachzulesen. Was glauben Sie nach den Gründenfragen von Johannes Kaup ist im Verlag Styria in Kooperation mit dem ORF erschienen. Logos hören Sie erst wieder in 2 Wochen am Karsamstag mit einer Sendung anlässlich der Staatsopernpremiere von Wagners Parsifal mit dem Titel Von Kult und Zauber, Parsifal und das Sehnen nach Erlösung. Noch einen angenehmen Abend mit dem Programm von Österreich 1.